Guten Tag, mein Name ist Michael Fischenieder. Als Programmchef bei Antenne Steiermark bin ich auch für Inhalte der Podcasts zuständig. Bei der Durchsicht von Sebastians Konzept zur aktuellen Folge ist mir aufgefallen, dass sie viel zu gruselig und für Jugendliche unter 18 Jahre nicht geeignet ist. Stattdessen senden wir ein unterhaltsames Hörspiel aus unserem Familienprogramm der beliebten Reihe Schniddelwutz und Wutziwu.
Hallo, Schniddelwutz.
Es ist alles in Ordnung mit eurem Internet. Versucht nicht, etwas an der Übertragung zu ändern. Ich habe den Podcast unter meine Kontrolle gebracht. Für die kommenden 20 Minuten nehme ich euch mit auf eine Reise durch die grauenvolle, unheimliche und spannende Geschichte eines Festes, das seinen Ursprung um einiges näher hat, als ihr wahrscheinlich denkt. Halloween. Es ist die Nacht, in der die Toten auferstehen. Die Nacht, in der die Tore zur Geisterwelt offen sind. Die Nacht vor Allerheiligen. Vor einigen Jahren ist der Brauch aus den USA zu uns übergeschwappt und vor allem bei Kindern sehr populär. Manche sagen, dass das Fest nur die Süßigkeitenindustrie erfunden habe, um ihre Umsätze zu steigern. Wieder andere behaupten, der Brauch sei uralt und kommt von einem alten heidnischen Fest. Was es wirklich mit Halloween auf sich hat, woher die unterschiedlichen Bräuche kommen und ob es wirklich eine rein amerikanische Tradition ist, das klären wir jetzt.
Antenne Steiermark, Fakt oder Falsch? Der Podcast für Urban Legends und unnützes Wissen mit Sebastian Krinschkel.
Und damit herzlich willkommen. Wer zu dieser Jahreszeit durch eine amerikanische Kleinstadt zum Beispiel fährt, der sieht etwas, das wohl zu den typischsten Dingen an Halloween zählt. Geschnitzte Kürbisfratzen. Manche sind sehr kreativ, andere wieder ganz schlicht. Unheimlich sind sie alle. Vor allem nachts, wenn es dunkel ist und nur die bösen Augen und der grinsende Mund von der Kerze im Inneren erleuchtet sind. Die Amerikaner nennen diese Kürbisköpfe Jack-O-Lantern, was so viel heißt wie der Laternen-Jack. Ursprünglich wurden dafür keine Kürbisse verwendet, sondern große Rüben, also ausgehöhlte Riesenkarotten sozusagen. Aber warum macht man das überhaupt? Woher kommt das? Um das zu klären, müssen wir von den USA nach Europa reisen und einen Sprung in die Vergangenheit machen. Wir fahren über den großen Teich nach Irland ins 15. Jahrhundert. Die Iren sind damals wie heute ein sehr gläubiges Volk, wobei sich der Glaube jetzt nicht auf Gott und Kirche beschränkt. In Irland glaubt man auch an andere Dinge, an Geister, Kobolde, Dämonen und Vampire. Der Glaube an diese unheimlichen Zeitgenossen ist saisonell, vor allem im Herbst. Wenn die Tage kürzer werden und die Nächte länger, wenn Nebel übers Land zieht und die Bäume laublos wie Finger eines Toten in den Himmel starren. Vor allem dann ist die Angst vor den Untoten und Geistern groß. Einen Höhepunkt erlebt diese Angst an den Tagen um den 1. November, an und vor allem am Abend vor Allerheiligen, auf Englisch genannt All Hallows Eve. In dieser Nacht, so der irische Volksglaube, verlassen die Toten ihre Gräber und streifen rastlos in der Nacht umher, um Unheil zu verbreiten. Niemand verlässt dann sein Haus, klopft es an der Tür. So kann das nur ein Geist oder Schlimmeres sein. Die irische Bevölkerung musste sich vor allem in dieser Nacht schützen. Aber wie? Die Antwort findet sich in einem alten irischen Volksmärchen, in der Legende des betrunkenen Jack. Diese Legende geht so. In Irland lebte einst ein Saufbold namens Jack. Jack war ein Gauner und Betrüger. Er suchte ständig Streit und spielte seinen Mitmenschen immer üble Streiche. Eines Tages trieb Jack es so wild, dass der Teufel selbst auf sein Treiben aufmerksam wurde. Er konnte nicht zulassen, dass auf Erden jemand ein schlimmeres Unwesen trieb als er, der Teufel selbst. Satan wollte also Jack zu sich in die Hölle holen. Doch Jack hatte eine List. Er bat den Teufel um eine Henkersmahlzeit, einen Apfel. Der Teufel willigte ein und als er auf einen Baum stieg, um den Apfel für Jack zu pflücken, holte Jack rasch ein Messer aus der Tasche und ritzte ein Kreuz in den Stamm des Baumes. Der Teufel war jetzt auf dem Baum gefangen. Um wieder herunterzukommen, handelte der Teufel mit Jack ein Geschäft aus. Der Teufel musste versprechen, Jacks Seele auf immer und ewig in Ruhe zu lassen. So lebte Jack noch viele, viele Jahre sein niederträchtiges Leben, bis er eines Tages starb. Am Himmelstor angekommen, wurde ihm allerdings der Zutritt verwehrt. Zu übel war sein Leben gewesen. Ein solch böser Mensch konnte nur Platz in der Hölle finden. Aber Jack hatte ja seinen Deal mit dem Teufel, der versprochen hatte, ihn nicht aufzunehmen. Und so blieb ihm auch der Zutritt zur Hölle verwehrt. Jack war also dazu verdammt, auf ewig in der Zwischenwelt herumzuwandern. Doch sowohl Petrus als auch der Teufel gewährten ihm eine kleine Gunst. Vom Himmel bekam Jack eine Rübe, zu Lebzeiten seine Lieblingsspeise, und von der Hölle ein glühendes Stück Kohle. Jack legte die Kohle in die ausgehöhlte Rübe und streift seither mit dem Licht seiner Rübenlaterne durch die Geisterwelt. Und wer an einem nebligen Tag in den irischen Sümpfen unterwegs ist, der kann ihn sehen. Jack O'Lantern, wie er mit seinem Licht umherirrt. Tatsächlich sieht man in Sümpfen, egal ob in Irland oder sonst wo auf der Welt, immer wieder unerklärliche Lichter. Über die Entstehung dieser Lichter weiß man nichts. Es könnte sich um Sumpfgase handeln, die sich spontan entzünden, aber auch Glühwürmchen und der Feuerfuchspilz, der ähnlich glüht, stehen im Verdacht. Eine wissenschaftliche Erklärung gibt es nicht, aber es gibt so viele Augenzeugenberichte, dass diese Lichterscheinungen sogar einen wissenschaftlichen Namen haben. Ignis fatuus. Im Volksmund werden sie aber meist anders genannt. Irrlichter, Sumpflichter zum Beispiel. Anderswo auf der Welt, wie in Bayern, heißen sie Weirats und verkünden stets Unheil. Die Iren mögen daraus damals die Geschichte von Jack O'Lantern erdacht haben. Fakt ist, die irische Bevölkerung glaubte diese Geschichte und sie glaubte daher auch, dass man wohl mit einer leuchtenden Rübe das Böse von Haus und Hof fernhalten können müsse. Also begann man Rüben zu schnitzen, Kohle, später Kerzen hineinzugeben und diese auf Balkone, Hauseingänge und Fensterbänke zu stellen. Immer an All Hallows Eve, also der Nacht vor Allerheiligen. Mitte des 19. Jahrhunderts kam es dann zu einer der größten Katastrophen, von der Irland jemals heimgesucht worden ist. Es kam zu Missernten. Ein Fäulnispilz hatte das Hauptnahrungsmittel der Iren, die Kartoffel, nahezu vernichtet. Vielen blieb nur ein Ausweg. Um nicht zu verhungern, mussten sie ihre Heimat verlassen. Die meisten suchten in Nordamerika ihr Glück, in den damals noch jungen Vereinigten Staaten. Ihre Bräuche und Traditionen nahmen sie mit. Und somit auch den Brauch, an All Hallows Eve eine Rübe samt Kerze ins Fenster zu stellen. Es gab aber nur ein kleines Problem. Die Rübe, wie man sie in Irland kannte, wuchs in Amerika nicht sehr gut. Ganz im Gegenteil zum dort heimischen Kürbis. Kurzerhand wurde also die Rübe mit dem Kürbis ersetzt. Über die Jahre, Jahrzehnte und Jahrhunderte kam auch der Brauch dazu, wilde Grimassen in die Kürbisse zu schnitzen. Und auch der Name des Festes veränderte sich langsam. Aus All Hallows Eve wurde Halloween. Auch wir feiern Allerheiligen. Wir gedenken an diesen Tag unserer Verstorbenen. Wir gehen in uns. Meistens ist es ein sehr ruhiger und andächtiger Tag. In Amerika sieht das völlig anders aus. Ja! Schon mittags sind die Straßen voll mit kleinen Frankensteins, Draculas und Mumien. Aber auch völlig andere Kostüme sind zu sehen. Buzz Lightyears, Eisprinzessinnen, Paw Patrol. Es sieht eigentlich aus wie unser Fasching. Der Unterschied? Die Kids klopfen an alle Türen und rufen Trick or Treat. Was so viel heißt wie Süßes, sonst gibt's Saures. Die Leute sind natürlich vorbereitet und verteilen großzügig Süßigkeiten, die die Kids in kleinen Kübeln oder Säckchen mit nach Hause nehmen. Abends stopfen sich dann die Erwachsenen in Kostüme und feiern Partys und gehen ins Kino. Jedes Jahr erscheinen um diese Zeit massenweise neue Horrorfilme. Einige schaffen es auch bis in unsere Kinos. Der wohl berühmteste davon heißt sogar wie das Fest selbst. Halloween. Dabei hatte dieser mittlerweile Klassiker des Horrorfilmgenres eigentlich einen ganz anderen Namen: The Babysitter Murders. Laurie, eine Teenagerin, muss auf den Sohn der Nachbarn aufpassen und wird von dem Psychopathen Michael Myers gejagt. Im Gegensatz zu vielen anderen Teenagern im Film schafft er es aber nicht, sie abzumurksen und verschwindet am Ende des Films spurlos. Die Geschichte gibt eigentlich nicht wirklich viel her und auch die Produktion des Films war selbst für die damalige Zeit extrem billig. Nick Castle, der Darsteller des Michael Myers, bekam gerade mal $25 Tagesgage. Seine einzige Regieanweisung von Regisseur John Carpenter war aber nur:
Do nothing, just walk. Don't act, just walk.
Mach nichts, geh einfach nur. Auch die damals noch völlig unbekannte Jamie Lee Curtis war für die Rolle der Laurie eigentlich nicht vorgesehen. Sie bekam die Rolle nur, weil alle anderen abgesagt hatten und weil sie die Tochter von Tony Curtis und Janet Leigh war, zwei damals sehr bekannten Stars. Der einzig wirklich prominente Schauspieler, der mitwirkte, war Donald Pleasence. Er spielt den Psychotherapeuten Dr. Loomis. Also ein richtiger Low-Budget-Trash-Movie eigentlich. Es gibt aber drei Dinge, die den Film zu etwas ganz Besonderem machen. Erstens die Maske. Sie ist eine der gruseligsten Masken aller Zeiten. Das weiße, ausdruckslose Gesicht von Michael Myers. Man denkt, nur ein Genie könne so eine Maske entworfen haben. Falsch gedacht. Weil nämlich kein Geld da war, stammt die Maske aus einem Kostümgeschäft. Der Kostümbildner des Films kaufte ein paar Masken, die dort so rumlagen. Unter anderem eine Clownsmaske und die Maske vom Captain des Raumschiffs Enterprise. Die Maske von James T. Kirk. Die wurde dann mit weißer Farbe bemalt, die Augen herausgeschnitten und Haare angeklebt und schon war sie fertig. Die weltberühmte Maske des Psychopathen Michael Myers ist also in Wirklichkeit das Gesicht
von Captain Kirk-Darsteller William Shatner. Und sie verfehlt ihre gruselige Wirkung nicht. Zweitens, der Name. The Babysitter Murders war den Geldgebern dann zu kompliziert. Weil der Film an Halloween spielte, entschloss man sich für das Einfachste und Naheliegendste. Der Name war auch noch nicht markenrechtlich geschützt. Also nannte man den Film Halloween. Drittens, ganz klar, die Musik. Auch hier wurde die eigentliche Not zum Erfolgsrezept. Producer John Carpenter hatte nämlich kein Geld für einen eigenen Musiker, der ihm die Filmmusik komponieren könnte. Also kümmerte er sich selbst darum. Er konnte ein bisschen Keyboard spielen, aber keine Noten lesen. Also besteht die Filmmusik aus einer einfachen Reihe von gerade mal 3 Tönen. Einfach, aber sehr effektiv. Der Film kam also am 25. Oktober 1978 in die amerikanischen Kinos und wurde zu einem riesen Flop. Kaum jemand interessierte sich für den Film. Die Kinosäle blieben leer. Am ersten Tag beliefen sich die Einspielergebnisse auf ein paar hundert Dollar. Doch das sollte sich noch ändern. Aufgrund des Titels beschlossen nämlich Kinos weltweit, ihn auch im darauffolgenden Jahr zu spielen und im Jahr danach und so weiter. Jedes Jahr kamen mehr und mehr Besucher zu den Vorstellungen. Halloween wurde, im Gegensatz dazu, wie das normalerweise bei Kinofilmen ist, immer berühmter. Filmemacher begannen, ihn zu kopieren. Der Film begründete ein komplettes Genre. Und ein Gruselfilmabend gehört zumindest für mich und viele anderen, die ich kenne, zu Halloween einfach dazu. Das Fest ist heute also fixer Bestandteil der weltweiten Popkultur, egal ob uns das Geläute der Kinder nervt oder ob wir selbst mit um die Häuser ziehen. Und all das hat seinen Ursprung in Irland. Naja, nicht ganz. Die Wurzeln reichen eigentlich viel weiter zurück. Es gibt sogar eine Theorie, dass das Fest seinen Ursprung eigentlich ganz in unserer Nähe hat. Wir machen also nochmal eine kleine Reise. Zeitlich einen großen Sprung. 3500 Jahre zurück, bis in die Eisenzeit. Räumlich reichen von meinem Studio in Graz aus ein paar Stunden Autofahrt. Hallstatt in Oberösterreich, quasi vor den Toren der Steiermark. Der malerische Ort wird vor allem von einer Auffälligkeit geprägt. Es gibt hier ein Salzbergwerk. Das älteste Salzbergwerk der Welt. Bereits vor 3500 Jahren haben die Kelten hier im Berg das weiße Gold abgebaut. Als Kelten bezeichnen wir heute eine Gruppe aus Völkern, die zur Eisenzeit eben Europa bevölkerten. Spuren von den Kelten findet man auch in der Steiermark jede Menge, in Flavia Solva, in den Hügelgräbern um Kitzek und so weiter. Warum sind wir dann jetzt extra nach Hallstatt gefahren? Ganz einfach. Hallstatt gilt als die Wiege der keltischen Kultur. Hier ging's also mit denen quasi los und auch die Kelten haben Feste gefeiert. Ähnlich wie wir heute hatten sie damals ihre Feiertage. Beltane im Frühling, Lugnasad im August und zuletzt Samhain. Samhain wurde an der Grenze von Sommer zu Winter gefeiert, also um den 1. November herum. Die Kelten glaubten an die sogenannte Anderswelt, eine Welt, die parallel zu unserer existierte und in der die Toten lebten. An Samhain war der Übergang zu dieser Welt offen und man konnte mit den Toten sprechen. Und manche fanden auch ihren Weg ins Diesseits in jener Nacht. Die Kelten verbreiteten sich von Hallstatt aus über ganz Europa und nahmen ihre Bräuche mit. Und es gab ja nicht
die Kelten, das ist ein Sammelbegriff. Es gab die unterschiedlichsten Stämme. Noriker, bei uns sehr verbreitet, die Helvetier, die man heute noch mit der Schweiz in Verbindung bringt, die Galater im Bereich Kleinasien, die Gabalier, geschrieben wie der Sänger, aus Südfrankreich, in Nordfrankreich die Gallier, und da kennen wir Asterix und Obelix am besten, und. Hunderte Stämme und Unterstämme von der Türkei bis an die irische Küste. Alles voller Kelten. Doch das änderte sich dann ganz schnell. Nämlich mit den Römern. In historisch betrachtet recht kurzer Zeit eroberte Rom fast ganz Europa. Das einzige, wo sie sich schwer taten, nein, war nicht das gallische Dorf, das einzige, wo sie sich wirklich schwer taten, war der Norden der britischen Inseln, Schottland und Irland. In dieser wilden, rauen Landschaft hielt sich die keltische Kultur am längsten. Dort feierte man die Feste wie Beltane und Samhain noch viele, viele Jahrhunderte. Manche tun das, glaube ich, heute noch. Und, ihr habt es sicher schon erraten, aus dem keltischen Fest Samhain, bei dem die Nähe zur Totenwelt gefeiert wurde, ist, hauptsächlich unter dem Einfluss der Kirche, irgendwann All Hallows Eve geworden, das von Irland aus nach Amerika gebracht wurde und das sich heute, wie ich vorhin schon erzählt habe, als Halloween wiederum in unsere Kinos, Süßigkeitenregale und Kinderherzen geschlichen hat. Wenn sich aber Halloween jetzt bis nach Hallstatt zurückverfolgen lässt, stimmt es, dass es eigentlich ein österreichisches Fest ist? Ich würde sagen, diese Theorie ist nicht ganz richtig. Es ist schon was dran, aber erstens waren die Kelten ja per se keine Österreicher. Und auch wenn die damals so etwas Ähnliches gefeiert haben, so hat sich Halloween doch ganz stark weiterentwickelt und hat mit unserem Brauchtum nichts am Hut. Oder wie ein Freund von mir, der ehemalige Direktor des Hallener Keltenmuseums, einmal gesagt hat, man kann die Wurzeln eines artverwandten Festes wie Samhain natürlich in unsere Region argumentieren, die historischen Kelten haben mit Halloween aber eigentlich überhaupt nichts zu tun. Dass man ein Fest aber trotzdem feiern kann, auch wenn es nicht von hier ist, das ist für mich Fakt. Mal sehen, welcher Film es heuer wird.
Antenne Steiermark, Fakt oder Falsch? Der Podcast für Urban Legends und unnützes Wissen mit Sebastian Krinschkel.
Ich bin in Hallen aufgewachsen. Hallen ist eine Stadt im Tennengau. Und auch dort, ein paar hundert Meter darüber, in Bad Dürnberg, gibt es ein Salzbergwerk. Einer meiner ersten Jobs überhaupt. Ich habe dort Führungen gemacht. Und auch dort haben vor 2500 Jahren die Kelten schon Salz abgebaut. Jedes Jahr waren Archäologen dort und haben alle möglichen Dinge in diesem Bergwerk gefunden. Werkzeugreste aus Holz, Kleidungsstücke aus Leder, sogar die Kienspäne, die die keltischen Bergleute zur Beleuchtung in die weichen Wände des Haselgebirges gesteckt hatten, waren durch das Salz erhalten geblieben. All das und ähnliche Artefakte kann man in den Keltenmuseen rund um die Welt bestaunen. Es ist uns aber noch viel mehr geblieben. Denken wir zum Beispiel, was ich vorhin erzählt habe, nochmal zurück an das erste Fest im Jahr der Kelten. Beltane, Anfang Mai war das. Die Kelten symbolisierten an diesem Tag die Fruchtbarkeit, und zwar indem sie einen Baum aufstellten. Dieser Baum stand für Männlichkeit und wurde von dem Zeichen für Weiblichkeit gesäumt. Drei Ringe symbolisierten das junge Mädchen, die Mutter und die alte Waise. Bis heute feiern wir, ihr und ich, dieses Fest jedes Jahr. Ist euch noch gar nicht aufgefallen? Na dann, schaut euch doch mal einen Maibaum ein bisschen genauer an. Der Name Hallstatt übrigens kommt auch von den Kelten. Hall bedeutet nichts anderes als Salz und ist eigentlich in jedem Ortsnamen zu finden, der irgendwas mit Salz zu tun hat. Bad Reichenhall, Hall in Tirol, Hallein und so weiter. Und wer schon mal an einem Kotbach stand, dem sei gesagt, dass das nichts mit menschlichen Exkrementen zu tun hat. Das Wort Kot kommt auch aus dem Keltischen und bedeutet Wald. Traditionen, Wörter, Feste, Namen, all das haben wir von den Kelten bis heute mitgenommen und unsere eigenen Namen, Wörter und Feste daraus gemacht. Na gut, okay. Ich gebe es zu, so gruselig war die Folge eigentlich gar nicht. Aber ich hoffe, interessant. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Freude, auch mit der nächsten Folge meines Fakt oder Falsch Podcasts. Und bis dahin.
Happy Halloween!